Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Herzlich willkommen zum Interview der Woche. Heute mit Sabine Adler am Mikrofon. Und zu uns ins Deutschlandfunkstudio hat sich der Botschafter der Ukraine, Oleksiy Makeyev, auf den Weg gemacht. Wir sprechen am Mittwoch dieser Woche miteinander. Berlin ist zu diesem Zeitpunkt immer noch verschneit, was uns in Deutschland schon ziemlich zu schaffen gemacht hat. Aber natürlich absolut gar nichts ist im Vergleich zu dem, was in der Ukraine gerade los ist und sich unter anderem in der Hauptstadt in Kiew abgespielt hat. Dort sind es heute -7 Grad. Was hören Sie aus Kiew, aus Ihrem Land?
Jeden Tag spreche ich mit meiner Mutter. Seit 5 Wochen hat sie keine Heizung in der Wohnung. Das heißt, bei -7 und es gab Tage und Nächte, als es -21 draußen war, ist in der Wohnung so ungefähr 9 bis 12 Grad waren. Und die russischen Angriffe in den letzten 5, 6 Wochen haben dazu geführt, dass die Energieinfrastruktur der Ukraine sehr getroffen ist und das, also Energiesystem, Heizung und Wasserversorgung sehr eingeschränkt ist. 3, 4 Stunden am Tag Strom und fast jeden Tag bombardieren die Russen unsere Energieanlagen. Das ist gezielter Kälteterror. Und ich glaube, für einige in Berlin mag es bekannt klingen, als Sowjets auch Energie für West-Berlin abgekoppelt haben. Und mit Luftbrücke haben die Alliierten den Berliner geholfen.
Das, was jetzt gerade Russland mit ihrem Land tut, mit der Ukraine, glauben Sie, dass Gerichte das mal als ein anderes, ein weiteres russisches Kriegsverbrechen einstufen werden?
Ich weiß nicht, ob es auch völkerrechtlich so eingestuft, also hundertprozentig eingestuft werden darf. Aber Angriffe auf zivile Infrastruktur sind natürlich verboten, sind Kriegsverbrechen. Und das führt nicht nur dazu, dass die Ukrainer leiden. Russen machen es gezielt. Wenn sowas im ganzen Land passiert, in der ganzen Ukraine, wissen die Russen, dass möglicherweise die Ukrainer nach Ausland gehen. Keine Kraft mehr haben, keine Resilienz mehr. Und da werden natürlich die politischen Kräfte auch Zirkus machen und sagen, ach, nochmals, die Ukrainer sind zu uns gekommen, das endet sich nie. Und Ausländerfeindlichkeiten werden genug Futter, da auch im deutschen Kontext.
Also das Produzieren einer nächsten Flüchtlingsbewegung.
Das haben die Russen nicht erreicht. Wir schauen auf die Bewegungen, die Grenzüberquerungen. Es ist nicht dazu gekommen, dass jetzt die Zahl der ukrainischen Schutzsuchenden stark gestiegen ist.
Es ist jetzt so, dass wir uns dem Datum nähern. In der nächsten Woche ist es der 4. Jahrestag der Invasion Russlands in die Ukraine. Was war der größte Fehler? Was hätte in dieser Zeit, in dieser Dauer des Krieges getan werden müssen, damit es nicht jetzt schon volle 4 Jahre sind?
Also für einige sind es 4 Jahre, für uns Ukrainer sind es bald 12. Weil alles hat im Februar 2014 angefangen mit russischen Soldaten auf der Krim, Unruhe gestiftet in Donetsk und Luhansk. Und die Reaktion von unseren Partnern war alles andere als richtig. Bitte keinen dritten Weltkrieg, nicht zurückschießen, wir helfen euch diplomatisch. Diese Gefahr ist leider nicht überall und nicht bei allen im Westen wahrgenommen. Ich glaube, wir in Europa müssten das unbedingt überwinden. Und ich höre seit 1,5 Jahren mehr und mehr, Ukrainer schützen unsere Werte. Ukrainer verteidigen gegen die Russen, damit wir uns vorbereiten können. Und das ist schon Gedankensweise, die ich nach 3 Jahren als Botschafter hier immer gesucht habe und jetzt mehr und mehr finde.
Also ist sozusagen auch eine Botschaft endlich angekommen. Ich möchte auf die Friedensgespräche zu sprechen kommen. Wir reden ja jetzt am Mittwoch. Die Friedensgespräche sind gerade vorbei. Präsident Zelensky hat ein kurzes Fazit gezogen, nämlich, dass es eine Überwachung des Waffenstillstands wenn es diesen Waffenstillstand geben sollte, dass diese Überwachung mit Beteiligung der Vereinigten Staaten vonstatten gehen sollte. Nur das Eigentliche fehlt, nämlich der Waffenstillstand. Das heißt also, man ist nach diesen vielen Treffen, die es seit Amtsantritt von Donald Trump gegeben hat, im Grunde genommen nicht weiter. Oder ist es so schnell ein Durchbruch auch gar nicht zu erwarten?
Bei all diesen Verhandlungen gehen wir davon aus, dass Russland nur aus Position der Stärke zu diesem Frieden gezwungen werden kann. Und diese Position der Stärke kann größtenteils durch Vereinigte Staaten von Amerika und durch den amerikanischen Präsidenten projiziert werden und natürlich von unseren starken europäischen Partnern, und Deutschland gehört zu diesen starken europäischen Partnern. Wir waren und sind immer zu diesem Waffenstillstand bereit. Technisch verhandeln die Teams, wie es überwacht werden könnte. Und da muss man unbedingt wissen, dass die Russen werden all die Vereinbarungen zu eigenen Nutzen umkippen und sagen, nein, nein, das haben wir nicht vereinbart. Nicht nur die Amerikaner müssen überwachen, vielleicht noch jemand kommt dazu. Sie spielen um Zeit, weil sie keinen Frieden wollen. Und das alles nur zum Anschein machen, damit die Amerikaner nicht die Sanktionen einführen und damit Amerikaner immer noch auf Frieden hoffen können.
Etwas ganz Wichtiges passiert ja auch immer wieder bei diesen Verhandlungen, nämlich dass parallel zwischen Russland und der amerikanischen Delegation, den Sonderbotschaftern, über einen Wirtschaftsdeal, über große gemeinsame Wirtschaftsprojekte geredet wird.
Das gehört auch zur russischen Taktik. Sie können alles Mögliche versprechen oder anbieten. Milliarden, Billionen oder Trillionen Verträge. Das alles stimmt natürlich nicht. Ich als Botschafter der Ukraine kann nicht zu amerikanisch-russischen Beziehungen sprechen, aber es gibt genug Menschen und genug Unternehmen in Deutschland, die nach diesen 12 Jahren Krieg oder 4 Jahren Vollinvasion weiterhin in Russland Geschäfte machen, weiterhin Geld verdienen und mit eigenen Steuern die Raketen und Bomben und russische Armee finanzieren. Wie Firma Metro, wie Rittersport, wie Klaas und weitere über 100 Unternehmen.
Deutsche Firmen.
Deswegen Business ist etwas, was leider immer noch mit diesem verbrecherischen Russland für möglich gehalten wird in Europa. Und ich frage mich, ob diese Firmen nicht nach Ende des Krieges nicht als neue IG Farben bezeichnet werden, die dem Naziregime auch vieles ermöglicht haben.
Ich möchte nochmal auf die Rolle der Europäer zu sprechen kommen. Die Europäer waren jetzt in Genf ein bisschen näher an der ukrainischen Verhandlungsdelegation, aber sie haben immer noch nicht am Tisch gesessen. Sie sind nicht Mitverhandlungspartner. Braucht es eine europäische Initiative, diese Teilnahme einzufordern?
Das war von Anfang an unsere Position, dass Europäer mit dabei sind. Und ich habe mich sehr gefreut, als wir zusammen mit Deutschland überlegt haben, wie und was können wir dabei organisieren. Im August 2025 hat Bundeskanzler meinen Präsidenten nach Berlin eingeladen und hat die ersten Gespräche mit dem Präsidenten Trump und mit Einbeziehung von Europäer und von der Koalition der Willigen durchgeführt. Dann im Dezember 2025 und jetzt auch in München hat so ein Berliner Format Treffen gegeben. Das ist äußerst wichtig. Ich freue mich sehr, dass mein guter Freund Günther Sauter, außenpolitischer Berater von Friedrich Merz, mit seinem Team auch jedes Mal nah am Verhandlungstisch ist, dass die Konsultation im breiteren Raum auch stattfinden, dass Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, andere Partner im Bilde sind, worüber wird's verhandelt. Und natürlich brauchen wir Europa, weil das Postkrieg Europa wird auch dort entschieden. Und wir brauchen nicht nur Sicherheitsgarantien von den Amerikanern, wir brauchen auch Sicherheitsgarantien und Wirtschaftsgarantien von Europäern.
Ich würde gerne nochmal auf die Rolle der USA und dieses Bestreben, diese Friedensgespräche mit Wirtschaftsdeals zu verbinden. Könnte darin der Grund sein, warum Donald Trump sich so schwer tut, größeren Druck auf Russland auszuüben?
Ich glaube, mit Russland auf solche Deals einzugehen, wäre ein Riesenfehler. Und nochmals, nicht aus der amerikanischen, eher aus der europäischen Perspektive. Schauen wir auf die ganze Geschichte der deutschen Politik mit dieser Kooperation durch Verflechtung mit Russland. Wirtschaftliche Beziehungen können was reparieren und möglicherweise Russland zur Demokratie führen. Diese Politik ist fehlgeschlagen. Die ganzen Nord Stream-Dinge hat Deutschland nur zur Energieabhängigkeit geführt. Und Gott sei Dank, dass man das los geworden ist 2022 mit der Entscheidung der vorherigen Regierung.
Höre ich daraus so ein bisschen eine Warnung, dass Amerika sich auf solche Wirtschaftsdeals nicht einlassen sollte mit Russland?
Ja, das kennen wir, Ukrainer.
Nun ist es so, das haben auch die Gespräche in München jetzt gezeigt, im vorigen Jahr schon, als J.D. Vance seine Rede gehalten hat, in der er sozusagen das Deutschland, wie es heute verfasst ist, für ein Deutschland auf dem verkehrten Weg empfindet. Rubio, der amerikanische Außenminister, hat es ein bisschen freundlicher formuliert. In der Sache war das aber ähnlich. Was da ganz besonders wichtig fand ich für die Ukrainerinnen und Ukrainer möglicherweise war diese tiefe Ablehnung von Migration. Wenn ich mir das vorstelle, Sie sagten, Ihre Mutter sitzt in Kiew. Ich habe viele Freunde auch in der Ukraine. Wenn ich mir vorstelle, dass die Situation so ist, wie sie ist und sie fliehen müssen, weil es jetzt wirklich keinen anderen Weg mehr gibt. Und dann sitzt da der amerikanische Außenminister und sagt, diese Menschen aufzunehmen ist ein Riesenfehler, ihr seid auf dem falschen Weg. Wie kommt das bei Ihnen an?
Wir Ukrainer sind so Europa begeistert, dass wir auch, diese Migration tut uns weh. Die arbeitsfähige Menschen verlassen das Land. Die Frauen mit Kindern verlassen das Land und Familien zerbrechen. Aber was wir hier auch in Deutschland feststellen und die jüngsten Zahlen beweisen es, dass die Ukrainer nach 3 Jahren in Deutschland schon ziemlich gut integriert sind. Sie arbeiten und wir müssen verstehen, dass die meisten sind Frauen mit Kindern, ja, und mit Kita-Plätzen. Die Situation ist in Deutschland bekannt. Und warum sage ich, wir sind Europa begeistert? Weil das ist auch eigentlich ein Teil der europäischen Integration ist. Eines Tages, wenn Ukraine ein vollständiges EU-Mitglied wird, werden die Ukrainer auch in Deutschland, in Polen, Tschechien und in Frankreich arbeiten können und auch die Deutschen in der Ukraine. Weil das Land muss auch aufgebaut werden. Und da verstehen auch viele Deutschen eine absolut neue Qualität von den Ukrainer.
Die Ukrainer, also was Migration bewirkt.
Die Ukrainer sind arbeitsfähig. In der Ukraine, die diskutieren nicht über Teilzeit und 4-Tages-Woche, sondern wir arbeiten im 3-Schichte-Betrieb ohne Ferien und ohne Wochenende. Bei uns kriegen sie einen Klempner nach Hause am Sonntag um 14 Uhr, kommt und
verderben Sie nicht die Preise, Herr Markiew.
Und der repariert, also in der Ukraine, ja. Da kann ich Sie versichern. Das Zweite, was auch angekommen ist, wir können auch einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit Deutschlands machen. Und gerade in München hat Bundesverteidigungsminister Pistorius und mein Außenminister Sibiha eine Vereinbarung unterzeichnet über die Integration von ukrainischen Instruktoren in die Vorbereitung des deutschen Heeres.
Um den Faden mal aufzunehmen, und Ihr Präsident Volodymyr Zelensky hat gesagt, warum verzichtet die NATO auf die größte und stärkste Armee in Europa? Wir wissen, dass die NATO ein Thema ist, das die Ukraine gerne anders gelöst hätte, als das im Moment in greifbarer Nähe ist. Aber bei der EU-Mitgliedschaft, da gibt es immer wieder Bestrebungen, auch jetzt kürzlich erst, dass die Ukraine einen Termin hören möchte. Was absolut verständlich ist, denn man möchte den Menschen ja gerne sagen, dann und dann wird es soweit sein und dann hat man auch sozusagen einen Ansporn, dahin zu arbeiten. Aber Botschafter Markiew, heute bei uns im Interview der Woche im Deutschlandfunk, Herr Markiew, wir wissen auch, dass die EU-Mitgliedschaft Bedingungen hat. Es sind Entwicklungen im Land, demokratische, vor allem gesetzliche Entwicklungen, vor allem auch die Gewaltenteilung, die institutionelle demokratische Ausrichtung. All das sind Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, die zum großen Teil sogar schon geschafft worden sind von der Ukraine. Aber das, was jetzt gerade passiert ist in dieser Woche, Anfang der Woche, dass der Ex-Energieminister festgenommen wird im Zusammenhang mit einem großen Korruptionsskandal, das ist immer wieder etwas, wo man den Eindruck hat, da macht es die Ukraine den Kritikern auch sehr leicht.
Ich glaube, das macht die Ukraine den Kritiker sehr schwer, weil eigentlich das ist noch ein Zeichen dafür, dass die Antikorruptionsbehörden ihre Arbeit leisten.
Dass sie funktionieren, das ist
dass
richtig.
Dass sie funktionieren und dass die festgenommen werden, auch hoffentlich von den Gerichten verurteilt oder dann entlassen werden. Das würde klares Zeichen dafür sein, dass auch Justiz funktioniert. Und also mit der Korruption, so wie es bei uns zur Nulltoleranz zur Korruption in unserer Gesellschaft gekommen ist, das ist Tatsache.
Und das ist auch Ausdruck der demokratischen Entwicklung in der Ukraine, dass die Gesellschaft, und das haben wir im Sommer gesehen, als diese unabhängigen Antikorruptionsinstitutionen abgeschafft werden sollten, beziehungsweise beschnitten werden sollten in ihren Befugnissen, dass es da wirklich Massenproteste gegeben hat. Aber wenn man das jetzt sieht, es sind mehrere Minister, beziehungsweise ein Minister, ein Vizepremierminister in diesen Skandal verwickelt, unter anderem, es geht bis in das Präsidialamt, mutmaßlich, dann sieht man da doch eine ziemliche Diskrepanz zwischen dem, was die Menschen wollen und dem, was in den höchsten Ämtern los ist.
Also diejenigen, die in Kriegszeiten korrupt sind, müssen verurteilt werden. Müssen verurteilt werden. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie unter diesen Umständen Menschen noch über eigenes Glück und Geld und Bereicherung denken können, wenn wir tagtäglich Hunderte von Toten begraben. Und deswegen null Toleranz. Und das ist auch ein gutes Zeichen, dass die Strukturen funktionieren. Was Sie sagen zu EU-Beitritt und ob ein Datum genannt werden kann, ich als Diplomat neige eher nicht, genaues Datum zu nennen. Aber es wäre wirklich sehr gut, wenn die Ukrainer aus Brüssel, aus Berlin so eine Nachricht bekommen hätten, wir tun alles Mögliche, damit Ukraine all die Bedingungen erfüllt, um EU auch im nächsten Jahr 2027 oder 28, in den nächsten 12 Monaten, 24 Monaten all die Bedingungen erfüllt, damit Ukraine problemlos EU beitreten
kann. Was kann die EU da tun?
EU versucht heute auch flexibler zu sein. Also wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, also 2026. Die Zahl der Länder steigt. Die Anwärter für die EU-Mitgliedschaft stehen Schlange und haben seit langem schon Verhandlungen geführt. Und da müsste man diese Europäische Union möglicherweise anders organisieren oder Erweiterungsprozess modernisieren.
Das sagt natürlich jemand, der nicht in der EU ist, und die Länder in der EU, die 27, die da sind, die sagen eben, genau das wollen wir nicht. Nicht alle natürlich, aber eine Mehrheit ist jetzt immer noch sehr wachsam und zögerlich und möchte, dass dieser Prozess, dieser Beitrittsprozess genau so abläuft.
Das ist schon ein philosophisches Gespräch, weil wenn man überlegt, dass eines Tages EU und NATO von 12 oder von 15 Ländern bestanden hat. Und dann dachten diese 15 Länder, um Gottes Willen, es ist so toll hier, alles toll organisiert. Nein, bitte keine Erweiterung.
Keine Änderung.
Keine Änderung, ist alles gut. Und das ist auch typisch deutsche Tugend. Ja, es ist, bei uns ist alles in Ordnung, alles geregelt. Wir brauchen nichts mehr. Es ist schon gut. Aber dann, wenn man überlegt, okay, was bringt es uns? Bringt es uns viel mehr Möglichkeiten für unsere Unternehmen, weil so ein Riesenmarkt ist. Ukraine flächenmäßig zweitgrößtes europäisches Land. Die Erfahrungen der Ukraine, Arbeitskräfte, NATO. Stimmt. 1 Million Armee, die wie keine andere Armee weiß, wie man sich von den Russen verteidigt, mit modernsten Industrie, die jetzt aufgebaut wird und jetzt zusammen mit Deutschland die ersten Drohnen werden in München für die Ukraine produziert. Das ist eine tolle Möglichkeit, dass Ukraine nicht als Bettler wahrgenommen wird, sondern als jemand, das uns alle in Europa sicherer macht und dass unser Wohlergehen steigt.
Und nicht zu vergessen auch ein großer Konkurrent in Bezug auf die Landwirtschaft. Das ist etwas, was dem Nachbarland Polen Angst macht, was den Franzosen Angst macht, was vielleicht auch deutschen Landwirten Angst macht. Das sind jetzt alles Themen, die finde ich deutlich angenehmer zu diskutieren als das, was jetzt gerade passiert, nämlich Krieg. Und dieser Krieg, der mit der Zerstörung von ukrainischen Städten und Dörfern einhergeht, der immer wieder mündet in der Forderung, die auch von Donald Trump erhoben wird, aber vor allem eben von Russland erhoben wird, diese Gebiete abzutreten. Warum kann sich die Ukraine darauf nicht einlassen und warum geht auch diese Reihenfolge nicht, die Donald Trump vorgeschlagen hat? Also ihr tretet erst, ihr Ukrainer, erst die Gebiete ab und dann kriegt ihr die Sicherheitsgarantien.
Dieser Vergleich mag natürlich für sehr viele schockierend sein, aber ich komme immer wieder dazu, es zu personifizieren oder personalisieren. Ihrem Haus. Und da wird trotz aller Hoffnungen eingedrungen. Und da kommen die Kinder unter Kontrolle von Verbrechern. Und die Frau wird vergewaltigt. Und da rufen sie bei der Polizei und sie sagt, na, wissen Sie, wir können jetzt nicht aufrücken. Verhandeln Sie mit den Kerlen da, wie viele Tage in der Woche vergewaltigt werden darf. Und dass eigentlich ihr Wohnzimmer und ihr Garten dann doch dem Nachbarn überlassen wird, damit wir eigentlich unsere Ruhe haben. Und das passiert auch bei diesen Gesprächen. Über 3 Millionen Ukrainer sind jetzt in den besetzten Gebieten auf der Krim, in Donbass. 1 Million Kinder. Viele sind verschleppt nach Russland. Können Sie sich vorstellen, so eine Botschaft von einem deutschen Politiker gerichtet an ein Bundesland, im Namen des Friedens für uns alle, werden wir euch abgeben. Nicht nur die Gebiete, sondern auch die Menschen. Und deswegen sagt mein Präsident, das kommt nicht in Frage. Wieso muss Ukraine etwas abgeben und wieso stellt man keine Forderungen an Russland, das seit 12 Jahren einen völkerrechtswidrigen Krieg führt und Kriegsverbrechen jeden Tag begeht?
Droht die Ukraine, ein zweites Afghanistan zu werden?
Nur diese Vollinvasion dauert schon länger, als Ukraine im Zweiten Weltkrieg den Krieg erlebt haben.
Die deutsche Besatzung und
die Zweiten Weltkrieg. Ja, die deutsche Besatzung da. Und nochmals, das sind 12 Jahre mit Krim. Können Sie sich vorstellen, die Jungs, die 10 Jahre alt waren 2012 und in Donetsk mit unserer Fußballmannschaft gefiebert haben im Stadion von Donetsk während der Europameisterschaft 2012, die werden jetzt einbezogen. Diese Jungs können heute gegen die Ukrainer kämpfen, indoktriniert von den Russen.
Werden in die russische Armee.
In die russische Armee, ja. Werden in die russische Armee, auf Krim, in Donetsk. Und das ist auch ein Kriegsverbrechen, weil die Menschen in den besetzten Gebieten dürfen nicht mobilisiert werden und der Angreifer- oder Okkupationsarmee angehören.
Wenn Sie eine Prognose stellen könnten, was würde tatsächlich zum Frieden führen?
Wenn Russland das spürt, dass es politisch, wirtschaftlich und militärisch keinen Sinn macht, den Krieg weiterzuführen. Und all die Instrumente haben wir Europäer und Amerikaner. Ukrainische Armee stärker zu machen, genug Flugabwehrsystemen, auch weitreichende Waffensysteme, damit die Russen nicht auf die Idee kommen, auf uns zu schießen. Da kommen natürlich solche Begriffe wie Tomahawks oder Taurus ins Spiel. Keine Angst zu haben, auch Ukraine zu unterstützen, indem die anfliegenden Raketen abgefangen werden, zum Beispiel auch von Streitkräften von den Alliierten. Das ist eine todbringende Rakete kann durchaus von einem Flugzeug aus Europa abgefangen werden über Kiew oder Zhytomyr oder Lviv, weil keiner weiß, ob diese Rakete nicht einfliegt wie diese 19 Drohnen damals in Polen. Wirtschaftsbeziehungen mit Russland kappen. Diese Firmen dazu bringen, dass die Russland verlassen. Ja, das tut weh, aber sonst finanzieren sie nicht die russische Armee. Schattenflotte, Ölannahmen und Gaseinnahmen, Russland aus dem Weltfinanzsystem wegwerfen. Und dann begreifen die Russen, dass sie es nicht mehr können. Wenn dann nicht hinter Kulissen weiterhin mit Russland verhandelt wird und Geschäfte gemacht werden, sondern wenn Russland endlich mal unter Druck gerät, wenn auch die russischen Vermögen nicht nur eingefroren werden, sondern weggenommen werden, dann haben wir eine Chance. Halbherzig wird es nur auf unsere Kosten, auf Kosten von Menschenleben, von Militärs und Zivilisten führen.
In der Ukraine.
Ja.
Herr Botschafter, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön für die Einladung. Immer gerne, Frau Adler.